Wir sind gerade hier in den Gottesdiensten, die Davidsgeschichte gemeinsam zu betrachten. Und heute folgt die dritte Episode. Letzten Sonntag haben wir darüber gehört, wie David, nachdem er von Samuel zum König gesalbt wurde, auf den Hof Sauls gerufen wird und wie er dort Königsarbeit leistet, indem er auf seiner Harfe beruhigende Musik vorspielte und damit die aufgewühlte, verstörte Seele Sauls beruhigte. Und ich hoffe, wir konnten alle aus der Predigt diesen Kerngedanken mitnehmen und weiter vielleicht auch in unseren Herzen bewegen, auch wir als Christen, als Menschen, die eine Beziehung zu Gott haben, die gesalbt sind mit dem Heiligen Geist, sind Königskinder und alle Arbeit, die wir als Königskinder tun, ist Königsarbeit. Weil wir als gesalbte Königskinder nicht nur für uns selbst arbeiten oder für unseren Arbeitgeber, sondern auch für unseren König, unseren Herrn zu ehren. Und vor zwei Wochen haben wir in der ersten Episode gesehen, wie Gott einen Niemand erwählt und ihn zu einem Jemand macht. Und mit der Salbung Davids durch Samuel beginnt ja eigentlich diese spannende Davids-Geschichte. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an den Schlüsselvers dieses ersten Abschnitts, den wir in 1. Samuel 16 betrachtet haben. Samuel 16, 1. Samuel 16, 7. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht auf das Herz. Diese Worte sagt Gott zu Samuel, als er im Hause Isais, den neuen König von Israel, salben sollte. Wir Menschen stehen in Gefahr, unsere Meinung nach dem Äußeren zu machen, nach dem, was wir sehen. Aber Gott sieht tiefer. Er sieht, was in unserem Innern ist. Und diese biblische Wahrheit, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht auf das Herz, wird uns auch in sehr spannender Weise in der berühmtesten biblischen Kindergeschichte vor Augen geführt. Und ich bin mir ziemlich sicher, fast jedes Kind, auch wenn es nicht so wie unsere Kinder hier am Sonntag in die Sonntagsschule geht, hat diese Geschichte schon mal gehört oder kennt sie. Es ist die Geschichte von David und Goliath. Wenn man irgendetwas über David kennt, dann ist es meistens die Goliaths-Geschichte. Selbst im Fußball habe ich mir letzten Sonntag von Andreas Rauscher gesagt, wird David und Goliath regelmäßig erwähnt, zum Beispiel bei einem Derby zwischen zwei ungleichen Teams. Und ich muss ehrlich sagen, mich hat diese Geschichte als Kind auch immer fasziniert. Ich habe sie geliebt und mir in meiner Fantasie vorgestellt, wie der kleine David den großen, arroganten Riesen Goliath besiegt. Überhaupt sind Geschichten was ganz Tolles. Geschichten kennenzulernen ist nicht dasselbe wie das einmal eins zu lernen. Wenn wir einmal gelernt haben, dass 3x4 12 ist, können wir das abhaken. 3x4 ist 12. Abgehakt. Aber Geschichten, die bleiben nicht einfach in unserem Gedächtnis stehen. Sie wachsen und sie nehmen an Bedeutung zu. Auch wenn die Botschaft der Geschichte sich nicht verändert, so reift sie trotzdem in uns, wenn wir älter werden Und wenn wir sie wieder lesen, vermittelt sie uns neue Einsichten für neue Situationen. Ich bin überzeugt, dass Geschichten für Kinder und für Erwachsene sehr wichtig sind, denn durch Geschichten entwickeln wir unsere Vorstellungskraft. Und gestern Abend, was eigentlich in der letzten Zeit eher selten vorkommt, wenn man Teenager im Haus hat, da war es mal so, dass wir wieder alle zusammen in unserem Wohnzimmer auf der Couch saßen und wir haben über Geschichten erzählt. Nicht in Vorbereitung auf diese Predigt, das fiel mir eigentlich heute Morgen, wo ich meine Notizen nochmal durchgelesen habe, auf. Ja, tatsächlich, gestern Abend saßen wir da und die Kinder haben ihre Lieblingskinderbücher rausgeholt und sich erinnert und gesagt, ja, ich weiß noch ganz genau, wie wir damals diese Geschichte gelesen haben und wie spannend das war. Und es gab ein glückliches Ende von dieser Geschichte und auch ein böses Ende von der Geschichte. Geschichten prägen unsere Denkweise. Durch sie lernen wir, die Spannung zu ergründen und zu verstehen, die zwischen Gut und Böse, zwischen Liebe und Hass, Annahme und Ablehnung besteht. Und besonders die Goliath-Episode aus der Davids-Geschichte fordert uns heraus, unsere Vorstellungskraft von Gott bestimmen zu lassen, von dem, wer er ist und was er tun kann. Sie fordert uns heraus, unsere Vorstellungskraft, unsere Denkweise eben nicht von Goliath, dem Riesenproblem, dominieren zu lassen, sondern uns ganz Gott anzuvertrauen, damit er uns mit Kraft ausstatten kann für den Kampf gegen die Riesen. Denn auch in unserem Leben werden sie immer wieder auftauchen, die Riesen. Wir sind herausgefordert, sie zu besiegen. Wie können wir das? Riesen besiegen. Das ist unser Thema heute. Ich lade uns ein, dass wir uns in den nächsten Minuten in diese bekannte Geschichte neu hineindenken. Wir finden sie in der Bibel in 1. Samuel 17, ein etwas längeres Kapitel. Und deshalb habe ich diese letzte Woche euch einfach ermutigt und empfohlen, sie schon mal im Vorfeld dieser Predigt zu lesen. Wir haben nicht die Zeit, alle Verse durchzugehen, aber ein paar wollen wir doch lesen. Was war die Situation damals? Lasst uns aus 1. Samuel 17 ab Vers 1 lesen. Die Philister zogen ihre Streitmacht bei Socho zusammen, das zum Gebiet von Juda gehörte. Ihr Lager schlugen sie bei Ephes-Damim auf, das zwischen Socho und Aseka liegt. Saul hatte die wehrpflichtigen Männer Israels um sich versammelt und das Lager im Terebintental aufgeschlagen. Als sie zum Kampf antraten, stellten sie sich den Philistern gegenüber am Abhang auf. Am gegenüberliegenden Hang standen die Philister, dazwischen lag das Tal. Da trat ein Vorkämpfer aus den Reihen der Philister heraus. Er hieß Goliath und stammte aus Gat. Er war etwa 3 Meter groß, sein Helm und sein Schuppenpanzer waren aus Bronze, letzterer wog etwa 58 Kilogramm. Aus Bronze waren auch seine Beinschienen und sein Langschwert, das er über die Schulter gehängt hatte. Der Schaft seines Spießes war wie ein Weberbaum und seine Spitze wog fast 7 Kilogramm und war aus Eisen. Vor ihm her ging der Schildträger. So trat er hin und rief zu den Reihen der Israeliten hinüber, warum stellt ihr euch in Schlachtordnung auf? Ich stehe für die Philister und ihr seid die Knechte Sauls. Bestimmt einen von euch, dass er zu mir herunterkommt. Wenn er imstande ist, mit mir zu kämpfen und mich zu töten, dann werden wir eure Sklaven. Wenn ich ihn aber besiege und ihn töte, müsst ihr unsere Sklaven werden und uns dienen. Ja, ich mache die Reihen Israels heute lächerlich, rief er. Schickt mir einen Mann, dann wollen wir miteinander kämpfen. Als Saul und die Männer Israels den Philister so reden hörten, verloren sie den Mut und bekamen große Angst. Was für eine freche Herausforderung. Die Handlung findet in einem weiten Tal statt. Die Philister wussten, dass Israel innerlich schwach war. 2 Jahrhunderte Werteverlust und auch politisches Chaos während der Richterzeit hatte das Volk sehr geschwächt. Und so hatten die Philister die Grenzen ihres Landes mit ihren Armeen überschnitten, um Israel einzunehmen und zu vernichten. Und wir müssen uns das so vorstellen, da ist ein weites Tal und dann erstreckt sich auf beiden Seiten 2 Hänge. Auf jedem Hang befindet sich eine Armee. Am Grund des Tales oder dieses Einschnittes zwischen den Hängen muss ein Flussbett verlaufen sein, in dem David die Steine für seine Schleuder fand. Und plötzlich taucht aus den Reihen der Philister dieses Monster auf. Dieser 3 Meter große Vorkämpfer, von Kopf bis Fuß, war mit einer schweren Rüstung ausgestattet, Kettenhemd, Bronzehelm, Beinschienen, einem Speer, dessen Spitze schon 7 Kilogramm wog. Dazu kam noch dieser Waffenträger, der vor ihm herging. Was muss das für ein Panzer gewesen sein, dieser Goliath? Eine furchterregende Gestalt. Als Kind habe ich ihn mir natürlich auch besonders hässlich vorgestellt. Und was tut Goliath? Nun, er tut etwas, was damals eigentlich in der antiken Welt recht verbreitet war. Er fordert die Israeliten auf zu einem Kampf von Stellvertretern, zu einem Duell sozusagen auf Leben und Tod, bei dem der Ausgang des Kampfes das Schicksal des ganzen Volkes bestimmt. Wer den Kinofilm, älterer Kinofilm, Troja vielleicht mal angeschaut hat, der erinnert sich an diese erste Szene des Films. Brad Pitt ist da der kleine David, in Anführungsstichlein, der genauso mit einem antiken Stellvertreterkampf dann anfängt. Erinnert ihr euch? Aber Goliath forderte die Israeliten nicht nur auf, einen Kampf, zu einem Kampf mit einem Kämpfer in diesem Tal. Er forderte nicht nur auf, einen runterzuschicken, sondern er verspottet, er verachtet die Israeliten. Kommt, schickt einen Kämpfer herunter. Ich werde Brei aus ihm machen. Ich bin Goliath der Große. Wer von euch kleinen Würmern wagt es, den Kampf mit mir aufzunehmen? Und das ging nicht nur einen Tag so, sondern 40 Tage verspottet er die Israeliten und fordert sie heraus. Jeden Morgen und jeden Abend kam dieser Koloss herausstolziert und ärgert und provoziert das Volk Gottes. Goliath war durch seine Größe, seine Brutalität, seine Grausamkeit zum Mittelpunkt der Welt geworden. Und mit jedem Tag, der verging, ließ er jeden Mann im israelitischen Feldlager ein wenig mehr zu einem Feigling werden. Liebe Geschwister, wie oft begegnen wir auch in unserem alltäglichen Leben solche Riesen? Da gibt es vielleicht den Riesen der Sorge und der Angst. Sorge um unsere Kinder, Sorgen um die Zukunft, Sorgen um die Gesundheit, Sorgen um den Arbeitsplatz, Sorgen um unseren Partner, Sorgen um die Schule oder die Prüfung, die gerade bevorsteht, Sorge um die Gemeinde. Diese Riesen, sie kommen nicht nur einmal. Sie kommen morgens und sie kommen abends und sie versuchen mir Angst einzujagen. Sie kommen in Gestalt von Personen, von Briefen, von Gedanken, von Erwartungen, von Verpflichtungen, von Unsicherheiten. Immer wieder tauchen sie auf. Diese Goliaths in meinem Leben. Und ich vermute auch in eurem. Sie wollen uns entmutigen, demoralisieren, desillusionieren, besiegen. Aber die bekannteste Kindergeschichte der Bibel geht weiter, denn plötzlich kommt David ins Bild, ein Teenager, der vom Propheten Samuel zum neuen König Israels gesalbt wurde. Er ist noch jung, eigentlich noch zu jung, um in einer Armee zu kämpfen. David, dieser Hirtenjunge, hütet irgendwo auf den Weiden Bethlehems die Schafe seines Vaters, weil Saul, für den er eigentlich arbeitete und mit ihm seine drei ältesten Brüder, in den Krieg gegen die Philister gezogen waren. Eines Tages sagt sein Vater zu ihm, und der Karl hat es ja schon vorgelesen in der Einleitung: Junge, ich habe einen Auftrag für dich. Hier hast du 10 Laib Brot, 10 Stücke Käse, geh zu deinen Brüdern ins Kriegslager und bring ihnen diese Stärkung. Erkundige dich auch, wie es ihnen geht. Schau mal nach, was da im Terebintental eigentlich vor sich geht. Ich habe nichts mehr von ihnen gehört und mache mir ein bisschen Sorgen. Sehr schön wird uns in den Versen 12 bis 31 in 1. Samuel 17 der Auftrag Davids beschrieben. Schon sehr früh am Morgen macht sich David auf den Weg. Und als er das Lager erreichte, ist das Heer gerade dabei, sich zum Kampf aufzustellen. Sie brüllen den Schlachtruf. Es ist Bewegung im Lager. Und David läuft in die Schlacht rein, er sucht und er findet seine Brüder, er fragt sie nach ihrem Wohlergehen, will ihnen die Gaben bringen, aber die haben überhaupt keinen Blick für ihn, denn sie schauen alle in eine Richtung. Denn da taucht gerade eingepackt in seine Rüstung wieder dieser Riese von einem Kerl, dieser Goliath, auf. Und er beginnt, seine Drohungen, seine Schmährufe, seine Verachtung hinauszubrüllen. Und er verhöhnt nicht nur das Volk, sondern auch den Gott Israels. Und es ist Goliath, der die ganze Szene auf diesem Feldlager beherrscht. Die Männer Israels schauen alle auf Goliath. Ihre Vorstellungskraft war von der beständigen Beobachtung dieses Goliaths so ruiniert, dass sie nur noch Angst hatten und sogar unfähig waren, eine einfache Freundschaftstat hier anzuerkennen. In der Person Davids, der mit seinem Vesper hier auftaucht. Was war ihr Problem? Was ist unser Problem so oft? Sie sahen nur das Äußere. Ihre Vorstellungskraft wurde dominiert von der Gefahr, von dem Bösen. Liebe Geschwister, ist das nicht auch bei uns so? In dem Moment, wo wir dem Bösen erlauben, unsere Vorstellungskraft zu kontrollieren, unsere Denkweisen zu beeinflussen, uns auch Denkweisen aufzuzwingen und Antworten vorzugeben, in dem Moment werden wir unfähig, das Gute, das Wahre, das Schöne zu erkennen. David kann es nicht fassen, was er da sieht. Es tut ihm im Herzen weh, dass der Gott Israels so durch den Schmutz gezogen wird. Und er erkundigt sich nach der Lage. Hört von den Männern, dass Saul eine Belohnung für den bestimmt hat, der den Philister erschlägt. Und dann geschieht Folgendes. Als sein ältester Bruder vernimmt, dass David mit den Männern redet, wie reagiert er? Wütend, zornig. Und er unterstellt eigentlich dem David unlautere Motive. Was hast du denn überhaupt hier zu suchen? Warum bist du überhaupt hierher gekommen? Wem hast du die Schafe in der Wildnis überlassen? Ich weiß schon, wie hochnäsig und eitel du im Grunde deines Herzens bist. Bestimmt bist du nur hier, um anzugeben. Warum regt sich Eliab denn so auf? Was denkt ihr? Eliab, der älteste Bruder Davids, hatte zugesehen, wie der Jüngere erwählt worden war, König zu werden. Das war schon eine Sache damals. Der Jüngere wird mehr gesegnet als der Ältere. Und das hat in ihm Neid ausgelöst. Und deshalb hat er so eine Haltung gegen David. Wer kennt nicht dieses Gefühl? Bei Kindern ist es meist offensichtlich. Man ist neidisch, weil der Bruder oder die Schwester etwas bekommen hat und ich nicht. Und deshalb redet man dann gehässig zum anderen. Wir Erwachsene können das ein bisschen besser kontrollieren und das Gefühl des Neids überspielen. Aber die grüne Krankheit, wie Shakespeare sie nannte, der Neid, kann jeden infizieren und hat schon manche Verwandtschaft und auch Freundschaft ruiniert. David antwortet einfach: Was habe ich denn getan? Ich frage doch nur. Ich frage, was hier abgeht. Im Lager sprach sich mittlerweile schon herum, dass David sich Gedanken machte, dem Riesen entgegenzutreten. Das hörte auch König Saul, er ruft David zu sich. Und dann folgt diese wunderschöne Szene da, die Verse 32 bis 37, die möchten wir noch gemeinsam aus der Bibel lesen, denn sie beschreiben Davids Zuversicht. Niemand soll den Mut wegen dieses Philisters sinken lassen, sagte David zu Saul. Dein Diener wird hingehen und mit ihm kämpfen. Aber Saul erwiderte, das kannst du nicht. Du bist ein junger Mann und er ist von Jugend an im Kampf erprobt. Da sagte David, dein Diener hütete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder Bär kam und ein Lamm aus der Herde packte, lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss es aus seinem Rachen. Wenn er mich dann angriff, packte ich ihn am Bart und schlug ihn tot. So hat ein Diener Löwen und Bären erschlagen. Diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einem von ihnen. Denn er hat den Herr, das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und der Herr, fuhr David fort, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, wird mich auch aus der Hand dieses Philisters retten. Gut, sagte Saul, dann geh. Der Herr sei mit dir. Mich begeistert einfach, wie lebendig David hier ist. Wie er sein ganzes Vertrauen auf Gott setzt. David hatte Gott als treu in der Vergangenheit erlebt, als Gott ihm eben half, Löwen und Bären zu bezwingen. Für ihn war die Gegenwart Gottes so durch und durch real, dass ihm Gottes Wort, das er ja nicht akustisch hören konnte, weitaus wichtiger und realer, wirklicher erschien als das Brüllen eines Löwens, das er hören und wahrnehmen konnte. Er hatte die Majestät und Allmacht Gottes so kennengelernt und verehrt, dass ihm Gottes Liebe, die er nicht sehen konnte, weitaus wirklicher, realer erschien als die Bosartigkeit oder Bösartigkeit eines wilden Tieres, eines Bären, den er sehen konnte. David lebte seinen Alltag mit Gott. Für ihn war Gott eine ständige Realität und das ist Glauben, meine Lieben. Das ist Alltagsglauben. Seine ganze Denkweise, seine Vorstellungskraft war durch und durch von Gott regiert, sodass er es kaum glauben konnte, was er dort sah und hörte im Terebintental. Eine Goliath-Angst, eine Goliath-Phobie. Jeder lag da nieder mit dieser Goliath-Krankheit, eine schreckliche Geisteskrankheit, die Saul und seine gesamte Armee gelähmt hatten. Und so muss man sagen, David war der einzige geistlich gesunde Mensch an dem Tag in dem Tal. Er konnte mit Zuversicht sagen, Jahwe, der einzige wahre Gott, ist der einzige Riese in meinem Leben. Er, der mich aus den Klauen des Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters retten. Ich werde jetzt auf diesen Zwerg zugehen. Aber Saul will David nicht ohne Rüstung gehen lassen. Und in den Versen 38 bis 44 lesen wir, wie er versucht, David seine eigene Rüstung anzusetzen. Einen Brustpanzer, einen Bronzehelm. Ohne Frage hatte Saul gut gemeint. Er wollte helfen und half in der einzigen Weise, die er kannte. Rüstung anlegen, sich schützen, eine wirksame Waffe besorgen. Das war eine Rüstung, die nach menschlichen Erwägungen natürlich auch logisch ausgewählt wurde, aber sie passte nicht zu David. Er konnte sich dahin kaum bewegen. Und so legte er sie wieder ab. Diese Erfahrung ist eine Grunderfahrung, die ein Amateur macht, wenn er sich auf ein Feld begibt, das bisher nur von den Experten belegt ist oder denen dieses Feld vorbehalten war. Und auf einmal sind wir von Menschen umgeben, die es gut meinen und die auf ihre Art helfen wollen. Wir bekommen Ratschläge. Wir werden auf ein Seminar geschickt. Aber dann stellen wir fest, dass wir uns kaum bewegen können. Was für den einen gut ist, muss für den anderen nicht angemessen sein. Versteht ihr? Manchmal versuchen wir, anderen unsere Rüstung anzulegen. Oder uns eine fremde Rüstung überzustreifen. Aber so kann man nicht kämpfen. Eine geliehene Rüstung ist immer eine Katastrophe. David brauchte etwas, was für ihn authentisch war. Und was mich hier begeistert ist, dass David sowohl bescheiden als auch mutig genug war, einen Vorschlag auszuschlagen, der bedeutet hätte, seine Arbeit eben nicht authentisch zu tun, mit Sauls Rüstung eben. Und dass er bescheiden und mutig genug war, nur das zu verwenden, was er in seinen Hirtenjahren eben gelernt hatte, Schleuder und Stein. Und dann folgt in der Geschichte eine kleine Momentaufnahme, die wir schnell überlesen, die ich persönlich aber sehr, sehr mag. Vers 40. David nahm seinen Hirtenstab, suchte 5 glatte Steine aus dem Bach und steckte sie in seine Hirtentasche. Und in meiner Vorstellung, da sehe ich hier David, wie er einfach am Bach kniet, um Steine für seine Schleuder zu sammeln. Und zugegeben, der Text sagt uns nicht eindeutig, dass er kniete, sondern nur, dass er 5 glatte Steine aus dem Bach wählte. Doch ich glaube, er muss am Bach geknickt haben, um diese Steine auszuwählen. Und dieses Bild vom knienden David, das begeistert mich irgendwie. Und wenn ich einen David-Film drehen würde, dann wäre das genau die Szene, wo der Ton auf stumm gestellt wird. Der einzige Ton, den man hören sollte, ist jetzt das Schlagen des Herzens. Und die Bewegungen, sie werden in Zeitlupe gezeigt, ganz langsam, damit sich das Bild auch wirklich gut einprägt. Kniend wählt David seine Steine aus dem Bach. Dieses Bild ist ein Symbol dafür, wie David aus der Beziehung mit Gott heraus lebte. David, der am Bach kniet, stellt etwas absolut Wesentliches für jeden von uns dar. Dieses Bild, es stellt uns die Fragen, werden wir unser Leben von unseren Knien aus leben, kreativ, authentisch, ausgestattet mit einer geistlichen Waffenrüstung, in der das Gebet und das Wort Gottes und die Ehre Gottes eine ganz wesentliche Rolle spielen? Oder werden wir es konventionell und aus zweiter Hand leben mit einer nach menschlichen Erwägungen ausgewählten Rüstung? Werden unsere Ängste vor Goliath unser Leben prägen oder wird unser Leben geprägt von einem tiefen Vertrauen in Jahwe, dem einzig wahren und persönlichen Gott? Das sind die Fragen, die sich stellen, wenn ich an den knienden David denke. Und dann folgt der spannendste und der kritischste Moment in der Geschichte, der Höhepunkt. Es ist die Szene, in der David nicht länger kniet, sondern läuft. Und er läuft nicht vom Riesen weg, sondern auf ihn zu. Und Davids Brüder und König Saul, die werden wahrscheinlich gedacht haben, oder vielleicht die ganze israelitische Armee, das ist Selbstmord. Der ist gerade dabei, sich umzubringen. Ich lese uns mal die Szene aus dem Wort Gottes. Sie beschreibt den Sieg des Herrn. Vers 41. Da nahm er seine Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Auch der Philister kam David immer näher. Sein Schildträger ging vor ihm her. Als er sah, wer ihm da entgegenkam, verachtete er ihn. David war noch ein junger Mann, rotblond und sah gut aus. Aber der Philister brüllte: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und verfluchte David im Namen seiner Götter. Komm nur her, sagte er, dass ich dein Fleisch den Vögeln und den wilden Tieren vorwerfe. David rief zurück: Du kommst zu mir mit Kurzschwert, Spieß und Langschwert. Ich aber komme zu dir im Namen Jahwes, des Allmächtigen, des Gottes, der Heere Israels, den du verhöhnt hast. Der Herr wird dich heute in meine Hand geben. Ich werde dich geschlagen und dir den Kopf abhauen und die Leichen des Philisterheers werde ich heute noch den Vögeln und den wilden Tieren zum Fraß vorwerfen. Die ganze Welt soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und die ganze Menge hier soll sehen, dass Jahwe weder Schwert noch Spieß braucht, um sein Volk zu retten. Und dann kommt dieser schöne Satz, der das Geheimnis in Davids Leben offenbart. Denn Jahwe bestimmt den Kampf. ist das auch das Geheimnis deines Lebens. Wie kämpfst du? Versuchst du selbst deinen Kampf zu führen? Auf deine eigene Art den Feind zu überlisten und schlauer zu sein als er? Es wird dir nie gelingen, aus deiner eigenen Kraft den Feind zu besiegen. David konnte mit Zuversicht sagen, Jahwe bestimmt den Kampf und er wird euch in unsere Hände geben. Vers 48. Der Philister kam David immer näher und auch David lief auf ihn zu. Jetzt wird es immer spannender. Und auch an dieser Stelle, in meinem Kopf, hört man jetzt keine Musik mehr, sondern nur noch das schnellere Pochen der Herzen. Dann griff David in seine Hirtentasche, holt einen Stein heraus, schleudert ihn. Und ich stelle mir vor, wie David einmal, zweimal, dreimal locker einfach diese Schleuder schwingt. Und dann wird einer der 5 glatten Steine von seiner Schleuder abgefeuert und fliegt durch die Luft. Und ich sehe jetzt in meiner Fantasie in Slow Motion, wie dieser Stein durch die Luft fliegt und traf den Philister an die Stirn. Und der Text sagt uns, der Stein drang in die Stirn ein und der Philister stürzte vornüber auf die Erde. Was muss das für ein Moment gewesen sein? Ich muss mal trinken. Ich glaube, jeder hat so den Atem angehalten, als der Stein hier durch die Luft flog und plötzlich stürzt dieser Riese zu Boden. Und dann lesen wir Vers 50, so besiegte David mit Schleuder und Stein den Philister. Er hatte kein Schwert in der Hand. Und dann folgt dieser Vers, der meistens ausgelassen wird, wenn die Geschichte in der Sonntagsschule erzählt wird. Ich vermute, wenn ich meinen David-Film hier drehen würde, könnte es ja an dieser Szene liegen, weshalb der Film dann erst ab 12 oder 16 Jahren irgendwie freigegeben wäre, Vers 51. Da lief er zu dem Philister hin, zog dessen Schwert aus der Scheide und hieb ihm den Kopf ab. Und die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war. Sie liefen alle davon. Die Männer von Israel und Juda aber stimmten das Kriegsgeschrei an und verfolgten sie bis nach Gath und an die Tore von Ekron. Was für eine Geschichte. Der Sieg über Goliath stellt die Ehre Gottes in Israel wieder her. Und das Volk, es musste erfahren, dass der Herr nicht durch Schwert und Spieß hilft, sondern dass der Herr der eigentliche Kämpfer ist. Ich weiß nicht, welche Riesen dich heute versuchen einzuschüchtern. Es können Veränderungen sein, die in deinem Leben bevorstehen. Es kann deine Arbeit sein, das Haus, das du gerade renovierst, das neue Schuljahr, die neue Klasse oder in welche weiterführende Schule du kommst. Vielleicht ist es auch ein Mensch, der dich angegriffen hat oder enttäuscht hat. Vielleicht ist es Arbeitslosigkeit oder eine Krankheit. Hoffentlich nicht dein Ehepartner oder deine Ehepartnerin. Vielleicht ist dein Riese auch eine gewisse undefinierbare Angst vor der Zukunft, eine Unsicherheit, die deinen Glauben anfechtet. Was immer dein Riese auch sei, diese bekannteste biblische Kindergeschichte will uns alle ermutigen, auf Gott zu blicken und ihm zu vertrauen. Er wird durch uns kämpfen. Der Bibellehrer und Autor Chuck Swindoll schreibt in seinem Buch David, ein Mensch nach dem Herzen Gottes, als Anwendung zu dieser Geschichte: Gott sagt jetzt zu ihnen, zu dir: Alles, was ich von dir verlange, ist, dass du 5 Bachkiesel aufsammelst und eine Schleuder des Glaubens in die Hand nimmst. Ich werde dich von dort wegbringen. Du brauchst niemandes Rüstung zu tragen. Vertraue ausschließlich mir. Ich werde dich auskleiden, bis du nichts mehr an dir trägst als Glauben. Und dann werde ich den Sieg zustande bringen, durch den ich verherrlicht werde. Aber was dich betrifft, vertraue einfach mir. Ich wünsche uns, dass wir diese Worte als Gottes Zusage aus diesem Text an uns hören können. Und vergessen wir es nicht, meine Lieben, Riesen besiegen können wir nur durch unseren Herrn. Wenn wir ihm gehören und ihm vertrauen, können uns die Riesen nichts antun. Die Zusage gilt auch uns. Er wird für uns kämpfen. Möge unsere ganze Vorstellungskraft, unsere Denkweise nicht von den Riesen dieses Lebens beherrscht werden, sondern von unserem dreieinen Gott, der uns liebt und zu dem wir eine lebendige Beziehung haben und der uns den Sieg errungen hat. Lass uns beten. Lieber Herr, wir stehen hier als deine Kinder und wir haben dein Wort gelesen. Wir haben es aufgenommen und unser Verstand, unser Herz wurde bewegt und unsere Vorstellungskraft aktiviert. Und Herr, die Geschichte ist so eindeutig, so simpel irgendwie. Und sie spricht zu uns und sie fordert uns einfach auf, auch heute im 21. Jahrhundert, uns nicht einschüchtern zu lassen von den vielen Riesen, die unterschiedlich heißen und die immer wieder auftauchen in unserem Leben. Herr, vergib uns, wenn wir kleingläubig sind, wenn wir einfach vor Angst und vor Sorgen einknicken und nur noch den Riesen sehen, und hilf uns im Glauben wirklich, den Blick weiter auf dich zu richten, der so oft in seinem Wort, durch dein Wort uns verheißen hast, dass du für uns kämpfen wirst, dass du durch uns kämpfen wirst und dass eigentlich der größte Riese, der Riese unserer Schuld und Sünde besiegt wurde am Kreuz von Golgatha. Und danke, dass wir auf dieser Grundlage einfach mit Zuversicht, mit Vertrauen durch dieses Leben gehen können. Und egal, was uns begegnet, Herr, du bist immer da und du wirst uns ans Ziel bringen. Und nicht die Riesen haben das letzte Wort, sondern dein Sieg. Und darüber wollen wir dich preisen und dich loben. Amen.